Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Also das ist ja auch was relativ Neues und beim ZDF wahrscheinlich so ultra neu. Shitstorms gibt es jetzt auch. Das war gemein, ich weiß. Aber wie geht ihr...
Shitstorm per Fax gibt es bei uns.
Ja, gibt es wahrscheinlich wirklich, oder? Also ich kann mir vorstellen...
Ja, gibt es wirklich. Ja. Hi, Tilo.
Hallo, warte. Hier ist Tilo. Ich pegel dich sofort mit dem, was du sagst. Also herzlich willkommen erstmal und schön, dass du Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen. Gib mir mal einen Tontest. Wie geht's dir?
Ja, sehr gerne. Dankeschön. Danke für die Einladung. Freut mich. Es geht mir gut. Es ist 23 Uhr Ortszeit in Tokio. Mhm. Deswegen zum Glück nicht mehr ganz so heiß. Einigermaßen erträglich. Und alles gut soweit.
Perfekt. So, die Aufnahme lief auch schon und du warst wahnsinnig laut. Deswegen stelle ich dich jetzt am besten mal vor. Also erstmal herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, beim Tilo Mischke Uncovered Podcast. Es ist jetzt nach 4 Folgen endlich mal wieder eine Folge, die nicht nur nachts in Autos hergestellt wurde, auf Autofahrten, sondern es ist eine Folge, die mit einem Gesprächspartner stattfindet, der gerade etwas erlebt, von dem er mir erzählen kann. Um meinen Gesprächspartner handelt es sich um Jochen Breyer. Breyer, wie spricht man es richtig aus mit den Nachnamen?
Breyer.
Er ist Journalist fürs ZDF und laut Wikipedia ist er damit bekannt geworden, weil er Klopp eine Frage gestellt hat. Ich weiß allerdings nicht, ich kenne mich null in Fußball aus und weiß nicht, ob das so eine Übertreibung ist, die auf Wikipedia steht. Bei mir steht zum Beispiel, ich war Sexkolumnist für die Prinz, was auch nicht stimmt. Jetzt kannst du gleich berichtigend einwirken, ob man bekannt werden kann, wenn man einem Fußballtrainer eine Frage stellt.
Naja, sagen wir mal so, also Sex-Columnist zu sein, ist vielleicht, hat ein bisschen mehr Rock'n'Roll, so, als mit einer komischen Fußballfrage berühmt zu werden. Also dann werde ich lieber deinen Wikipedia-Eintrag. berühmt werden, naja, sagen wir es mal so, es war mein erster Shitstorm damals und es war mein erstes Erlebnis auf der Seite 1 der Bild-Zeitung. Also so gesehen kann man sagen, dass ich vielleicht so in einem gewissen Kreis von Menschen zu diesem Zeitpunkt bekannt geworden bin. Also auf jeden Fall mal bei den Bildlesern, weil diese Frage hat Jürgen Klopp ein bisschen auf die Palme gebracht und er ist dann aus dem Fernsehstudio gestürmt. Und war etwas unwirsch. Und daraufhin brach eine riesige Diskussion darüber auf, dass Journalisten vielleicht hier und da zu nassforsch oder zu frech fragen.
Ich recherchiere.
Das war mein erstes Jahr als Champions League Moderator.
Ich recherchiere ja seit tatsächlich anderthalb Jahren in Querdenkerkreisen. Wir sind kurz vor Abschluss der Recherchen und ich kann dir sagen, da wird sehr oft gesagt, dass wir Journalisten zu nassforsch, zu frech fragen. Wir sollen doch mal an unseren Fragen antworten. Und ich finde, wenn jemand das sagt, müssen wir als Journalisten einfach immer noch frecher fragen. Das ist so ein bisschen mein Gefühl, was ich habe. Aber wir beide reden nicht über Querdenker, wir beide reden nicht über Fußball, sondern ich würde gerne mit dir darüber sprechen, dass du jetzt eben, wie du schon gesagt hast, in Tokio bist. Es ist kurz vor Mitternacht, es ist nicht mehr so heiß. Und zwei Gründe, warum ich mit dir sprechen wollte, ist Grund eins, ich bin wahnsinnig sehnsüchtig, was meine Lieblingsstadt auf der Welt Tokio betrifft. Deswegen bist du jetzt einfach mein verlängerter Arm in Tokio. Und Grund Nummer zwei ist, ich habe ganz viele Fragen zu, wie eigentlich die Olympiade funktioniert, wie das ist, wie man als Journalist dort anreist. Lass mich gleich die erste Frage stellen. Wie machen Sportjournalisten oder Journalisten das eigentlich, dass sie sich in jeder Sportart auskennen? Ich habe immer das Gefühl, ich gucke Olympiade und die wissen dann sowas über so Surfen, wüsste ich nichts. Einer, Kajak, Slalom, das ist so Turmspringen.
Ja, sie tun so zumindest. Ja, das ist die Kunst, glaube ich. Aber weil du gerade gesagt hast, wir müssen frech und nassforsch sein, darf ich dich gleich mal korrigieren. Mhm. Olympiade ist der falsche Begriff. Also Olympiade beschreibt den Zeitraum zwischen zwei Olympischen Spielen. Also Olympiade beschreibt 4 Jahre, diesen Zeitraum zwischen den letzten Spielen und den jetzigen Spielen. In diesem Fall waren es 5 Jahre. Also das sind die Olympischen Spiele. Das sagen immer mal wieder manche Leute falsch.
Ich glaube, fast jeder auch, außer Sportjournalisten.
Ja, ist auch überhaupt nicht wild. Überhaupt nicht wild. Hat mich nur gefreut, was ich was gefunden habe, um gleich mal frech zu sein.
Finde ich aber gut, ihr habt was gelernt.
Nein, also Sportjournalisten wissen natürlich nicht alles und deswegen hat man Spezialdisziplinen und Spezialsportarten. Also wir sind ja mit einem riesen Team bei diesen Olympischen Spielen im Einsatz, mit einem riesen Reporter-Team auch, sodass nicht einer sich beim Dressurreiten, beim Kanufahren und bei Rhönrad auskennen muss, sondern dass jeder Reporter so 1-2 Kernsportarten hat, mit denen er sich beschäftigt, die er dann auch quasi tagtäglich verfolgt, auch in den nationalen Ligen und eben nicht nur alle 4-5 Jahre bei Olympia, sodass diejenigen sich dann schon gut auskennen. Also gerade unser Dressurreporter beispielsweise, Gerd Herrmann, mit dem habe ich schon viele Diskussionen gehabt. Ich bin jetzt kein Reitsportfan, muss ich dazu sagen. Mhm. Aber was der alles weiß und mit welcher Hingabe und Leidenschaft der Dressurwettbewerbe kommentiert, das löst bei mir echt Bewunderung aus.
Ich gucke tatsächlich die Olympischen Spiele sehr gerne. Also ich gucke gar keine Sportübertragungsspiele, keine Sportvideospiele, aber die Olympischen Spiele begeistern mich tatsächlich immer, weil so dieser Sportsgeist irgendwie spürbar ist. Bei Dressurreiten bin ich allerdings raus. So irgendwie, das ist so, für mich ist das so, ich sag jetzt, es ist ein ganz subjektiver Eindruck, liebe Hörerinnen und Hörer, seid bitte nicht beleidigt, wenn ihr große Dressurreiter-Fans seid, aber für mich das ist immer so ein bisschen so, wie so FDP-Wähler haben eine Sportart gefunden und stöckeln so, also was diese Pferde machen, das wirkt auf mich immer sehr, also mir tut es im Herzen weh. Also das ist so, ein Pferd bewegt sich so nicht. Das ist so wie Roboter. Wenn man Roboter sieht, die sich wie Menschen bewegen, kriegt man ja auch so ein unangenehmes Gefühl, der darf sich nicht so wie Menschen bewegen. Und wenn man aber ein tanzendes Pferd sieht, wird mir immer so ein bisschen anders. Das ist einfach so, deswegen kann ich das nicht gucken. Ich weiß, dass das eine sehr besondere Sportart ist und ich finde es tatsächlich auch logistisch faszinierend, diese 1-Million-Euro-Pferde da nach Tokio zu schleppen. Aber so, da muss ich wegschalten bei Dressurreiten. Aber was sind die Diskussionen, die du hattest mit dem, ich glaube, das ist ja sogar auch eine der beliebtesten deutschen Kategorien bei den Olympischen Spielen und die sind ja auch, die Deutschen sind ja auch unfassbar erfolgreich, glaube ich. Seit 100 Jahren gewinnen die alle Goldmedaillen und
genau.
So.
Ne? Ja. Ja, genau, deswegen darf man natürlich als Deutscher auch nichts dagegen haben, weil die immer zuverlässigerweise für 2 oder 3 Goldmedaillen gut sind bei Olympischen Spielen, was im Medaillenspiegel dann schon mal hilft. Also die Kanuten und die Dressurreiter sind ja das, was bei den Olympischen Spielen im Winter die Bob- und Rodler sind, ne? Die auch immer garantiert irgendwie 3 oder 4 Goldmedaillen beisteuern. Und also meine Diskussion mit Gerd Herrmann bezieht sich auch meistens darum, dass ich finde, dass eine Sportart, die nur ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung überhaupt ausüben kann, so wie du es gesagt hast, geht in dieselbe Richtung, weil man eben im Zweifel reiche Eltern haben muss oder reiche Gönner haben muss im Hintergrund, die einem dann sponsoren, die einem ein Pferd kaufen oder zumindest die Reitstunden finanzieren. Das ist halt irgendwie zumindest mal kein Volkssport, sagen wir es mal so.
Ja, so wie zum Beispiel Fechten hier in Berlin. Jeder Zweite ist Fechter und jeder Dritte ist Diskuswerfer.
Ja, ist nee, das so?
Nein,
ist das wirklich
Witz.
So? Nein, also ich meine, die haben ja echt ein Nachwuchsproblem. Aber ich glaube, aber fechten kann man zumindest, oder? Also fechten ist nicht so teuer, wenn man es machen möchte. Also man könnte zumindest, sagen wir es mal so. Muss ja kein Volkssport sein, aber es muss zumindest die Möglichkeit geben, dass man Zutritt erhält, wenn man denn Bock drauf hätte.
Ich komme ja aus einer ostdeutschen Proletarierfamilie und war auch tatsächlich 4 Jahre Fechter. Ohne Adelstitel, ohne Burschenschaft. Ach, also man kann durchaus fechten. Fechten ist ein Sport, der...
Und warum nicht länger?
Warum bist
du jetzt nicht hier bei den Olympischen Spielen?
Weil dann war irgendwann die Schule vorbei und dann habe ich das noch ein Jahr weitergemacht und dann begann irgendwie so Studieren und Alkohol trinken und Zigaretten rauchen. Das fand ich dann doch spannender als Fechten. Obwohl ich Fechten wirklich als sehr tolle Sportart empfinde.
Und so begann eine Entwicklung, die dann als Sexkolumnist endet.
In der Prinz, genau. Aber deswegen gucke ich tatsächlich bis heute auch gerne bei den Olympischen Spielen Fechten und kann, das ist dann eine der Sportarten, wo ich auch so richtig mitfiebern kann, weil ich einfach weiß, was für ein physiologischer und psychologischer Kampf ein Fechtturnier ist. Das ist einfach krass, was da in einem Fechter vorgeht. Was sind denn deine Sportarten, auf die du dich jetzt konzentrierst bei den Olympischen Spielen?
Ich mache hier vor allem Handball. Also ich bin vor allem bei den deutschen Handballspielen vor Ort und mache da die Interviews. Und mein Handball ist jetzt keine Sportart, die Olympia so besonders macht, sagen wir es mal so. Ich finde Olympische Spiele deswegen so schön, weil eben Randsportarten, die wir gerade besprochen haben, im Fokus stehen und plötzlich auch vor einem Millionenpublikum auftauchen. Bei Handball ist es so, dass die ja bei der Europameisterschaft und bei der Weltmeisterschaft ohnehin auch ein sehr großes Publikum haben, was ich toll finde. Und bei den Olympischen Spielen dann logischerweise auch im Fokus stehen. Aber dieses olympische Flair finde ich eben so besonders, dass eben auch, keine Ahnung, dann so wie heute alle plötzlich Tischtennis gucken, 2-3 Millionen. Oder irgendwie beim Kanuslalom irgendwie mitfiebern. Das finde ich total geil irgendwie. Also deswegen mag ich diese Olympischen Spiele, dass da Sportlerinnen und Sportler plötzlich auch so eine Bühne bekommen, wie jetzt heute eine junge Judoka beispielsweise aus Ravensburg, die kein Mensch kannte und dann gewinnt sie plötzlich den Kampf um Bronze und bricht in Tränen aus und ganz Deutschland freut sich irgendwie mit ihr. Das finde ich so toll, weil ich meine, wir Sportreporter, Sportjournalisten sind natürlich sehr, sehr viel im Fußball unterwegs, logischerweise. Es ist nun mal so, wenn man in Deutschland Sportjournalismus betreibt, dass 80-90% dessen dann Fußballberichterstattung ist. Was auch cool ist, ich mag Fußball und ich mag auch die Typen im Fußball, aber es ist schon was anderes, bei den Olympischen Spielen zu sein, weil man das Gefühl hat, man hat noch mit, ja, klingt jetzt blöd, aber mit echten Menschen zu tun. Also so Menschen wie du und ich, gerade mit so einer Judoka oder mit einem Kanuslalomfahrer, mit denen spricht man halt ganz normal. Bei den Fußballern ist das halt leider anders. Also die sind schon trainiert, Interviews so zu geben, wie sie geben, möglichst wenig zu sagen, sie werden abgeschirmt und so weiter. Und hier sind halt irgendwie echte Menschen unterwegs und das ist schön. Das soll jetzt gar nicht despektierlich den Fußballern gegenüber klingen. Ich verstehe auch, warum die so solche Interviews geben, wie sie geben, weil natürlich die Aufmerksamkeit riesengroß ist und wenn sie was Falsches sagen oder was Doofes sagen oder einen Kollegen kritisieren, dann wird gleich eine Riesenschlagzeile daraus gemacht. Deswegen hat das ja alles auch einen Grund, warum das alles so glatt geschliffen ist mittlerweile, aber bei den Spielen ist es halt anders.
Das finde ich tatsächlich das Beeindruckendste daran. Also bei Fußballern, Berufsfußballern, weißt du halt, die verdienen sehr viel Geld, die können sich zurücklehnen im Sinne von, dass sie genug Zeit haben zu trainieren. Aber wenn du eben eine Judoka siehst oder eben einen Fechter oder einen Schwimmer, dann weißt du, bei den meisten ist das so, die arbeiten als Rettungssanitäter und gehen dann noch trainieren. Nicht bei allen, aber die haben halt so ein echtes Leben noch neben ihrer olympischen Karriere. Und das finde ich so faszinierend, diese Ausdauer. Also, weil ich nicht nur leidenschaftlicher Fechter war, ich bin jetzt aber leidenschaftlicher Schwimmer. Und wenn ich mir so vorstelle, was die durchmachen müssen, damit die dann auf der Olympiade bei den Olympischen Spielen zeigen, was sie können. Konntest du von Sportlern, haben dir Sportler, mit denen du gesprochen hast, erzählt, was das mit denen gemacht hat, dass sie ein Jahr warten mussten, bevor sie in den Wettbewerb treten konnten?
Ja, das war schon für viele sehr schwierig, muss man sagen. Also die meisten haben das begrüßt, dass die Olympischen Spiele damals verschoben wurden. Manche haben sogar die Absage gefordert, was mich gewundert hat, weil sie ja an den Olympischen Spielen schon auch hängen. Aber die meisten wollten unbedingt, dass diese Spiele wiederholt werden. Und da sind wir ja schon bei der großen Diskussion. Ist das eigentlich richtig? Ist das eine gute Idee? ein solches Weltsportfest auszurichten in Zeiten einer Pandemie, ist es natürlich eigentlich nicht, wenn wir ehrlich sind. Es läuft allem zuwider, was diese Pandemie ausmacht, weil ein solches Sportfest natürlich darauf basiert, dass man sich trifft, dass die ganze Welt sich trifft in einer Stadt, zusammenkommt, gemeinsam ein Fest feiert, und das passiert ja hier natürlich nicht. Also die olympische Stimmung ist nicht da, das olympische Flair ist hier nicht da. Und trotzdem muss man aber auch die Perspektive, finde ich, der Sportler betrachten, die eben, wie du sagst, jahrelang trainieren, wirklich wenig verdienen. Also die allermeisten von denen verdienen ja wirklich sehr, sehr wenig für das, was sie tun. Trainieren im Zweifel mehr als die Fußballer, glaube ich, geben bestimmt genauso viel Herzblut da rein und haben dann hier, sagen wir mal, ein kleines Fenster, wo sie sich der Weltöffentlichkeit mal zeigen können, wo sie auch mal ihre Sponsoren zeigen können. So ein paar Minuten Ruhm, würde ich mal sagen. Und deswegen finde ich das schon wichtig, in dieser Diskussion auch an die Sportlerinnen und Sportler zu denken, für die das halt ein Lebenstraum ist hier und die dann jetzt wirklich fünf Jahre trainiert haben, um hier im Zweifel einen Wettkampf zu haben. Und an solchen Tagen wie heute tut mir dann zum Beispiel so ein Oliver Zeitler leid, der Ruderer, der als Goldfavorit heute ins Rennen gegangen ist und im Halbfinale ausscheidet, weil er einen schlechten Tag hatte. Trainiert 5 Jahre und weil er einen schlechten Tag hatte, ist dann das, ja, der Wettkampf seines Lebens futsch. Und das sind schon Dramen.
Wie machst du dich davon eigentlich frei, dass du so als Journalist, du musst ja da auch so eine gewisse, Neutralität wahren. Und gerade wird ja, ich habe heute gerade noch einen Artikel gelesen zur Vorbereitung dieses Gesprächs, man wirft jetzt den Journalisten oft vor, dass sie entweder zu emotional sind oder zu negativ sind. Wie findet man da eigentlich die Mitte in der Berichterstattung? Mir ist es nicht aufgefallen beim Gucken. Ich fand es sehr ausgewogen. Ich fand eher seltsam, wie was für Bilder gewählt wurden. Also ich habe vorgestern Nacht, glaube ich, geguckt, Tontauben schießen, auch großartig. Ich wusste nicht, dass man da auch mitfiebern kann. Weil das Besondere an der Übertragung von Tontauben schießen war, du hast nichts gesehen. Ich dachte so, müssen die da nicht noch irgendwie eine coole Kamera oder so haben? Du hast immer diese winzig kleine rosa Wolke irgendwo im Hintergrund verpuffen sehen. So. Und da hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass der Sprecher total unsachlich oder zu emotional ist. Aber wie findet man da die richtige Mitte, wenn man darüber berichtet?
Ja, das ist letztlich eine Gefühlsentscheidung. Also ich meine, wir haben natürlich die Aufgabe, das zu berichten, was ist. Und wenn eine Leistung schlecht ist, dann müssen wir sagen, dass sie schlecht ist. Und wenn sie gut ist, dann dürfen wir uns aber auch sehr darüber freuen und auch mitfiebern. Ich glaube, da muss einfach ein gesundes Maß finden. Also jetzt mal Beispiel Fußball. Da darf man natürlich nicht komplett parteiisch sein für die deutsche Nationalmannschaft. Man darf kein Fan am Mikro sein. Ich finde das total übertrieben. Man darf sich aber trotzdem auch als deutscher Reporter freuen, wenn die deutsche Mannschaft gut spielt und weiterkommt. Also jetzt bei dem Spiel Deutschland-England im Achtelfinale dieser Europameisterschaft wurde dem Kommentator Florian Nass von der ARD beispielsweise vorgeworfen, dass er viel zu parteiisch gewesen sei, also viel zu sehr für Deutschland, dass er das deutsche Spiel zu gut gesehen habe. Sowas kann man dann natürlich diskutieren, ob man jetzt irgendwie eine rosa-rote Brille aufhat. Ich habe aber das Gefühl, dass die große Mehrzahl von den Sportreportern das eigentlich genau richtig macht. Und wenn dann mal eine deutsche Athletin irgendwie sensationell Gold holt, ich finde, da darf man dann auch mal ausrasten, weil man muss ja auch die Gefühlslage der Menschen dann zu Hause auch irgendwie treffen. Und so wie man sich auch zu Hause auf der Couch total mitfreuen würde, darf das, finde ich, auch ein Reporter mal machen. Und letztlich ist das, gibt es irgendwie keinen Leitfaden, sondern das ist dann eine Gefühlssache.
Ich würde sagen, neben linken Politikern sind Sportjournalisten die mit dem größten Shitstorm-Potenzial in Deutschland. wie geht ihr, also das ist ja auch was relativ Neues und beim ZDF wahrscheinlich so ultra neu. Shitstorms gibt es jetzt auch. Das war gemein, ich weiß. Aber wie geht ihr?
Shitstorm per Fax gibt es bei uns.
Gibt es wahrscheinlich wirklich, oder? Also ich kann mir vorstellen.
Ja, gibt's wirklich. Ja, ja.
Wie geht ihr damit um? Also dass ihr so angreifbar seid. Also weil ja jeder plötzlich zum Kanu-Experten wird, jeder wird zum Experten in 200 Meter Freistil. Ja. Wie geht man damit um mit diesem, dass man ständig von einer Öffentlichkeit in den sozialen Medien und per Fax berichtigt wird?
Ja, das ist schwierig. Also das muss man irgendwie lernen. Man muss sich da ein dickes Fell zulegen. Bei mir war es ja, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, war es dieses Interview mit Jürgen Klopp. Ich war noch ein sehr, sehr junger Moderator in der Champions League. Ich glaube, ich war 27 oder so und stand da plötzlich auf der Champions League-Bühne mit, weiß ich nicht, 10, 15 Millionen Zuschauern und hatte dann dieses Jürgen Klopp-Interview. Und die Tage danach, muss ich sagen, dadurch, dass es auch meine erste Erfahrung dieser Art war, waren echt hart, also wirklich hart. Ich habe mir dummerweise das ganze Zeug auch noch durchgelesen, was man natürlich nicht machen darf. Das wusste ich auch, dass man das nicht machen darf, bei Twitter dann mitzulesen, was die alle über einen schreiben. Das hat mich dann komplett runtergezogen.
Das tut weh. Das tut richtig gehend weh. Also das ist, man weiß, das ist nicht richtig weh. Das ist nicht persönlich gemeint, aber das ist, das tut einen, also weil es ein fremder Mensch ist, der irgendwas schreibt, aber man denkt, der steht neben einem und brüllt einem das ins Ohr. So fühlt sich das an, glaube ich.
Genau so ist es. Und ich meine, natürlich kritisieren die in dem Moment meine Leistung als Moderator. Aber als Moderator ist man ja auch immer noch gleichzeitig der Mensch. Also man wird nicht nur in seinem Beruf angegriffen, sondern irgendwo ja auch als Mensch, weil ich ja auch als Mensch Jochen Breyer dann diese Frage gestellt habe. Irgendwie stand da als Mensch. Und das geht schon echt tief. Also da habe ich mich schon gefragt, ob das dann der richtige Beruf für mich ist, wenn dann alles irgendwie auf die Goldwaage gelegt wird. Weil so schlimm war diese Frage, die ich da gestellt habe, jetzt auch nicht. Sie war ein bisschen frech, okay. Aber ich habe jetzt, weiß ich nicht, ich habe jetzt irgendwie keine Katzenbabys ermordet. Und ja, das musste ich lernen mit den Jahren. Mittlerweile kann ich da ganz gut damit umgehen. Versuche auch, das meiste dann einfach auch nicht zu lesen. Und vor allem muss man auch lernen, sich an den positiven Dingen genauso zu erfreuen, wie man sich an den negativen Dingen nicht erfreut. Ich weiß nicht, du kennst das ja wahrscheinlich auch, wenn man irgendwie 100 Kommentare bekommt und 95 sind positiv, hängt man sich trotzdem an den 5 negativen auf. Also man freut sich kurz über die 95 Positiven, denkt, ah ja, cool. Und ja, aber warum haben die das und das geschrieben? Und dann grübelt man über diese 5 nach, statt sich über die 95 lange zu freuen.
Es reicht eins und was meistens. Aber, es reicht tatsächlich ein, so ein Kommentar.
Ja, oder eins. Ja. Wahrscheinlich reicht sogar eins. Genau. Ja, genau. Und was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, ist, dass ich glaube, dass wir ModeratorInnen, ReporterInnen, das bezieht sich jetzt, glaube ich, gar nicht mal nur auf SportjournalistInnen, uns schon irgendwo auch davon abhängig machen. Also ich glaube schon, dass es irgendwie so eine Minischere im Kopf gibt, weil man eben das Gefühl hat, dass man so unter Beobachtung steht, dass man sich im Zweifel vielleicht nicht traut, das Risiko zu gehen, jetzt eine super, super, super kritische Frage zu stellen oder irgendwie mal was zu versuchen oder mal was auszuprobieren, sondern im Zweifel vielleicht eher so den 0815-Weg geht. Und das fände ich schade. Also wenn es wirklich so ist, dann fände ich das schade. Das ist ein bisschen wahrscheinlich vergleichbar mit den Fußballinterviews. Also wenn ein Fußballstar ein Interview gibt, versucht er ja möglichst wenig zu sagen, damit auch wenig daraus gemacht werden kann. Also wenn er jetzt beispielsweise zu seinem Trainer gefragt wird, der ihn nicht aufgestellt hat, dann hat der Spieler natürlich Angst, dass ihm jetzt ein Strick aus seiner Aussage gedreht wird, dass er dann damit in den Zeitungen landet, im Boulevard landet, dass das alles hochgejetzt wird. Und deswegen versucht er möglichst wenig zu sagen, wenig Angriffsfläche zu bieten. Und das sollte natürlich nicht der Effekt sein, auch bei uns JournalistInnen oder bei uns ModeratorInnen.
Grundsätzlich finde ich tatsächlich Fußballinterviews, die ja manchmal auch in der Tagesschau zu sehen sind oder in Nachrichtensendungen, finde ich die immer so ganz seltsam, weil ich mich immer frage, was soll der Fußballer wohl auch darauf antworten? So, wenn man irgendwie so einen Fußballer fragt, so wie ist es jetzt verloren zu haben? Das finde ich immer so eine, ich finde diese Fragen so unfassbar schwer zu beantworten, weil sie so groß sind. Also da sind, entweder sind das so ultra große Fragen, wie fühlt sich das Verlieren an oder wie wäre die Leistung, wenn sie als Stürmer eingesetzt wären, also so theoretisch. Also gibt es so eine Art, wie Politikerinterviews, da weiß ich nur eben, da gibt es bestimmte Regeln, nicht klatschen am Ende eines Politikerinterviews. Gibt es bei Sportlerinterviews auch so bei Politikerinterviews so einen Fragenkatalog, wo man sich immer wieder an denselben Fragen bedient?
Ja, es wirkt wahrscheinlich so, weil wir natürlich auch wahnsinnig viele dieser Interviews führen und gerade nach dem Spiel, also die Fragen direkt nach dem Spiel, die könnten wir, also eigentlich könnte man diese Interviews in Zukunft einfach weglassen, weil es sind fast immer irgendwie erwartbare 0815-Fragen, die wir da stellen und es sind erwartbare 0815-Antworten, die da kommen. Also da bin ich total bei dir. Ist natürlich auch schwer, dann nach so einem Spiel dann eine hochphilosophische und tiefgründige Frage zu stellen. Ne? Also man kann jetzt nicht nach der Gerechtigkeitstheorie von John Rawls dann plötzlich fragen nach einem 0-1 gegen die Niederlande. Ist dann irgendwie auch schwierig. Deswegen fragt man natürlich, was beim Gegentor schiefgelaufen ist und wie schlimm das jetzt ist, aus der Europameisterschaft schon so früh ausgeschieden zu sein. Also, aber ich verstehe deine Kritik total. Also,
es ist eher eine Frage, die ich mich so hä, war, aber ist okay. Ja, also wahrscheinlich will das jemand haben, sonst würde es das ja nicht geben. Sonst hätte man das ja, glaube ich, schon längst eingestellt, diese Art der Fragen
vielleicht
im Interview.
Vielleicht müsste man das mal ausprobieren, dass man diese Interviews irgendwie mal weglässt und dann guckt, ob das Publikum sagt, ja, mach die mal bitte wieder, oder ob die sagen, uns fehlt nichts. Das ist natürlich richtig, aber ja.
Wie ist Tokio? Ich habe ja Japanisch studiert und ich kenne ja kaum eine germophobere Gesellschaft als die Japaner, um mal sowas richtig Allgemeines zu sagen. Meine Erfahrung mit japanischen Freunden oder Menschen, die in Japan leben oder Japaner in Deutschland sind, dass sie ja sehr vorsichtig sind bezüglich Bakterien, Viren, Schmutz. Warst du schon mal in Tokio oder ist es dein erstes Mal?
Es ist mein viertes Mal in Tokio.
Also
liebe Tokio.
Ah ja, okay.
Ich liebe Tokio sehr.
Dann kennst du Tokio im Normalzustand, der ja für die meisten Erstbesucher auch schon einen Ausnahmezustand darstellt. Und du kennst Tokio jetzt. Was ist dir aufgefallen? Was ist der größte Unterschied zwischen einem Vor-Pandemie-Tokio und einem Tokio während der Olympischen Spiele und einer Pandemie?
Die leeren Straßen.
Sind die echt leer, ja?
Also das habe ich, ja, die sind wirklich leer. Es ist wirklich unglaublich. Also wir fahren vom Medienzentrum, das ist in der Tokyo Bay, fahren wir nach Shibuya ins Yoyogi National Stadium, was dir was sagen wird. Diese lustige Schildkrötenhalle, die direkt unter dem Yoyogi Park da ist, fahren wir 20 Minuten. Und ich glaube, zu normalen Zeiten wird das wahrscheinlich 2 Stunden dauern. Was ist noch sehr anders? Es ist sehr anders, dass die Restaurants um 8 zumachen. Weil, du weißt, Tokio ist ja eine Essensstadt. Und da geht das Leben dann erst richtig los. Und die Bars sind voll. Und überall wird gegessen und genossen. Und durch diesen Notstand, der jetzt hier ausgerufen wurde, darf kein Alkohol ausgeschenkt werden.
Also das ist die größte Katastrophe wahrscheinlich für die meisten Japaner.
Das ist natürlich für die Sportreporter die größte Katastrophe. und ansonsten ist ehrlich gesagt, so was die Stimmung in der Stadt angeht, kann ich gar nicht so viel leider berichten, weil ich ja gar nicht in die Stadt gehen darf. Also ich bin ja hier in einer Quasi-Quarantäne. Also in einer Hygieneblase. Ich darf mich nur zwischen Hotel, dem Medienzentrum und den Sportstätten bewegen. In für uns vorgesehene Shuttlebussen. Und ich darf jetzt nicht in ein Taxi steigen. Ich darf nicht die U-Bahn benutzen. Ich darf jetzt auch nicht einfach in die Stadt gehen und mir eine Nudelsuppe kaufen oder mir Sushi holen.
Das ist ja crazy.
Ich darf nur 15 Minuten am Tag auf die Straße. Also wenn ich im Hotel bin, einen Vorbereitungstag habe, hier im Hotel arbeite, darf ich nur 15 Minuten am Tag raus, muss mich in der Lobby hier im Hotel bei einem Sicherheitsmann abmelden, in eine Liste eintragen, darf dann 15 Minuten runter, nur in einen Laden, nämlich in den 7-Eleven, der hier unten im Gebäude ist, und muss dann 15 Minuten später wieder beim Sicherheitsmann sein, um mich wieder in die Liste einzutragen, dass ich jetzt zurück bin.
Was passiert, wenn du dich nicht daran hältst?
Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, aber uns wird angedroht, dass man uns dann die Akkreditierung entzieht. Und was ich das Krasseste finde, ist, dass wir uns eine App runterladen mussten auf unser Handy und dass wir GPS getrackt werden. Das heißt, wenn wir jetzt einfach in die Stadt gehen würden, dann würde das offenbar auffallen. Also zumindest wurde es uns angedroht, dass man uns dann überwacht und dass man uns dann die Akkreditierung entzieht.
Das ist, also ich meine, man vergisst immer, dass Japan schon ein sehr strenges Land ist. Es ist auf gar keinen Fall eine Diktatur, es ist ein demokratisches Land. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nicht jetzt die falschen Gedanken dazu haben. Aber es ist auf jeden Fall, was die Einhaltung und die Gesetzestreue betrifft, ist Japan auf jeden Fall immer wieder überraschend streng. Also ich kam mal auf die glorreiche Idee, Drohne zu fliegen in Tokio. Und saß dann 20 Minuten später in der Gefängniszelle in Tokio. Also das ist so, die kennen dann da auch gar keinen Spaß. Also das wird dann so, du kannst dich da auch nicht mit diesem, was man so als Reporter oder Journalist gerne macht, so rausquatschen. Das geht da einfach nicht. Also so, das ist auch so ein seltsames Gefühl. Man hält sich eigentlich auch automatisch an die Regeln, wenn man nach Japan kommt. Und es beginnt mit auf der richtigen Seite auf der Rolltreppe stehen. Deswegen wahrscheinlich kommt man gar nicht auf die Idee, diesen Regeln, die dir auferlegt wurden, als Journalist zu widersprechen. Weil das ist so autoritär, fühlt sich das wahrscheinlich an, dass du so denkst, das mache ich mal lieber nicht.
Ja, also die Japanerinnen und Japaner sind ja, glaube ich, auch sehr regelhörig und stellen sich ja beispielsweise auch an Bussen ganz, ganz brav in so einer Schlange an. Und da muss man ja seine deutschen Reflexe auch extrem unterdrücken, sich jetzt irgendwie vorne rein zu mogeln, so wie man es eben aus Berlin oder aus München kennt, sondern sich auch hinten anzustellen. Und das fällt dann aber auch nicht schwer, finde ich. Also wenn es alle machen, ist es auch völlig okay, es selber auch zu machen.
Ja.
Und wenn alle anderen drängeln, dann denkt man sich ja irgendwie, oh ja, jetzt komme ich aber zu kurz, wenn ich nicht auch dränge, da muss ich ja auch drängeln. Also ich habe das Gefühl, das ist manchmal auch so ein Gruppenzwang-Ding. Und in Japan fällt mir das überhaupt nicht schwer. Ich finde das im Gegenteil total angenehm. Also Reisen in Japan finde ich einen Traum. Also gerade im Shinkansen, in diesem Hochgeschwindigkeitszug durchs Land zu fahren, alle so höflich, alle so rücksichtsvoll, das finde ich wirklich sehr, sehr toll. Also
tatsächlich
das
auch eine
der schönste Erfahrungen, die ich bisher auf Reisen gemacht habe.
Es ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich dieses Land so schätze und so liebe. Diese Umsichtigkeit finde ich sehr besonders und einzigartig, um ehrlich zu sein. Also das habe ich noch nie irgendwo erlebt, dass man wirklich, dass es im eigenen Verhalten darum geht, niemand anderen zu belästigen. Und das auch ernst gemeint ist. Es war ja früher so ein fälschlicherweise so ein Klischee, da so eine falsche Freundlichkeit in Japan. Das ist nicht wahr. Die Menschen handeln aus Überzeugung so. Und das finde ich schon ziemlich cool. Nicht alle Menschen, es gibt da natürlich auch Ausnahmen, aber ein Großteil der Gesellschaft ist eben darum bemüht, dass es dem anderen nicht schlechter geht durch das eigene Verhalten. Das finde ich schon irgendwie einen coolen sozialen Gedanken.
Ja, total. Total. Also ich meine, sicherlich hat diese Kultur auch ihre Schattenseiten, müssen wir nicht drüber reden, aber für jemanden, der dieses Land bereist, ist es ein Traum. Also wirklich ein Traum. Und alle sind auch so hilfsbereit. Also ich erinnere mich an meine erste Reise nach Tokio, da waren wir auf der Straße unterwegs und kannten uns überhaupt nicht aus und suchten, glaube ich, irgendein Restaurant, was im Lonely Planet stand. Und dann hat uns eine Frau angesprochen, die merkte, also eine Japanerin, die merkte, dass wir lost sind und fragte, ob sie uns helfen kann in brüchigem Englisch. Viele Japanerinnen und Japaner sprechen ja nicht so richtig gut Englisch, aber total nett angesprochen. Und dann haben wir gesagt, dass wir dieses Restaurant suchen. Und dann hat sie uns ein Zeichen gegeben, dass wir ihr folgen sollen. So, dieses Restaurant war jetzt allerdings ein gutes Stück weg. Also es war bestimmt ein Kilometer tatsächlich, locker ein Kilometer, so. Und sie hat uns da hingebracht und dann habe ich sie so gefragt, ob das jetzt auch ihr Weg war, also ob sie hier auch hin musste, irgendwo in die Gegend. Und dann meinte sie, ein Kilometer zu diesem Restaurant gebracht, um uns das zu zeigen. Und das fand ich Wahnsinn.
Ja, das ist so, das beschreibt, das ist eine gute Geschichte, um zu beschreiben, wie es sich anfühlt, in Japan zu sein. Man ist total lost, sehr oft, besonders bei der ersten Reise, aber sehr viele Japaner und Japanerinnen sind trotzdem hilfsbereit. Und ganz wichtig, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn diese Pandemie vorbei ist und ihr nach Japan fahrt und davon ausgeht, dass die Menschen kein Englisch sprechen, viele sprechen tatsächlich kein Englisch, aber sie verstehen es gut. Weil es gibt so eine, als ich Japanisch studiert habe, ist die größte Hürde, die du überwinden musst, ist, schlechtes Japanisch mit Leuten zu sprechen in Japan, weil es gibt diese, also man achtet sehr darauf, das richtig zu sprechen. Und bevor ein Japaner nicht richtig Englisch sprechen kann, sehr generell ausgedrückt, aber die meisten Japaner ist so, reden sie einfach kein Englisch. Sie können dich aber verstehen. Also wenn man dann irgendwie auf Englisch mit Freunden irgendwie sagt, man findet gerade was doof, ist die Gefahr groß, dass irgendjemand neben einem das auch versteht. Also man sollte da vorsichtig sein. Mhm. Ist so meine Erfahrung.
Wie oft warst du denn schon in Tokio? Wahrscheinlich in dem Fall ziemlich oft, oder? Wenn es deine Lieblingsstadt ist.
Sehr oft. Also nur für Arbeit. Also ich war noch nie privat in Japan. Aber bestimmt 10, 15 Mal war ich bestimmt in Japan.
Wow.
Und
warum ist es deine Lieblingsstadt, wenn ich fragen darf?
Tatsächlich, weil ich habe ja Japanisch studiert. Ich finde, Japan begeistert mich sehr als Land, als Kultur. Mhm. Japanische Literatur ist so der Grund, warum ich das studiert habe. Also ich finde einfach japanische 20. Jahrhundert-Literatur ganz toll. Und Tokio begeistert mich persönlich so, weil ich das Gefühl habe, die Zeit ist dort stehen geblieben. Das fühlt sich alles an wie die Bücher, die ich gelesen habe, aus den 80ern, frühe 90er. Obwohl die Welt komplett modern ist, bewege ich mich durch diese Stadt, die Architektur, die Menschen, besonders so diese normalen Geschäftsleute, das sieht alles aus, als wäre das in der Zeit stehen geblieben. Also auch diese schlechten Anzüge, die die meisten anhaben. Dann aber so, wenn du irgendwie nach Ginza fährst, diese unfassbar teure Kleidung, dieser gute Stil, dieser gute Geschmack. Also das ist irgendwie so eine Momentaufnahme eines Landes, das im Kapitalismus gewonnen hat. Und das war Ende der 80er, Anfang der 90er. Und den Japanern geht es wirtschaftlich ja zurzeit relativ schlecht. Und sie wollen das nicht aufgeben. Mhm. Deswegen wird es so aufrecht erhalten, diese beste Zeit, die Japan je erfunden hat, nämlich Ende 80er, Anfang 90er. Und das finde ich unfassbar besonders. Mhm. Und du kannst, also ich, wenn ich in Tokio bin, ich habe auch ein Lieblingscafé, das werde ich dir, da habe ich auch mal einen Podcast drin aufgezeichnet, also die Hörerinnen und Hörer werden es wissen. Das schick, ach, du darfst ja nicht raus, dann kannst du da nicht hin, bringt nichts. Das ist so ein Yakuza. Ja,
doch.
Du kannst raus?
Ich darf nach 2 Wochen raus. Also nach 2 Wochen. Ich bin jetzt Tag 10, also in 4 Tagen bin ich frei.
Dann würde ich dir per Instagram dann mal die Adresse dieses Cafés checken. Das ist so ein Yakuza-Café,
ja,
wo nur Yakuza sitzen und wo ganz viel gequarzt wird. Und das ist so in Shinjuku, an einer Stelle, wo du eigentlich, wäre das sowas, wo Starbucks ein Café haben müsste. Also du kannst ganz Shinjuku überblicken. Und Kabukicho, also das ist großartig. Und das hat 24 Stunden geöffnet. Seit 10 Jahren gehe ich dorthin. Da arbeiten immer dieselben Leute. Da sitzen seit 10 Jahren dieselben Leute. Das ist so irre. Also wirklich dieselben im Wortsinne. Nicht die gleichen, sondern dieselben. Und rauchen.
Und also du bist schon bekannt dort mittlerweile. Dann.
Ich glaube nicht, weil wir Westeuropäer sehen ja für viele Japaner, Männer sehen aus wie Richard Gere und Frauen wie Julia Roberts. Das hat mir meine japanische Freundin erzählt, dass dieses rassistische Klischee, was es gibt, dass man sagt, irgendwie Menschen aus Japan sehen sich so ähnlich, was überhaupt nicht stimmt, aber was eben so ein rassistisches Klischee ist, das gilt auch für Europäer. Also auch da gibt es...
Gilt auch umgekehrt.
Genau. Okay. Und deswegen wird man da, glaube ich, nicht erkannt. Aber ich bin da wirklich sehr oft und das ist spezieller Geschmack. Nimm dir schmutzige Wäsche mit, weil du wirst dann sehr stark nach Rauch riechen, wenn du da warst.
Okay.
Wie ist das unter? Ich weiß, du hast nur 30 Minuten. Ich versuche noch ganz schnell 3 Fragen reinzudrücken, dann darfst du auch ins Bett.
Wir können schon noch ein bisschen machen. Ja.
Ach, sehr schön. Wie ist das so unter Kollegen? Also ich weiß, dass deutsche Journalisten im Ausland eigentlich immer sehr regelkonform sind, sich an die Regeln halten und so ordentlich arbeiten. Wie ist das so, wenn du Olympische Spiele-Berichterstatter aus anderen Ländern siehst? Nehmen die das auch so hin? Ich habe gelesen, dass zum Beispiel niederländische Sportler so einen Sitzstreik im Quarantänehotel gemacht haben, damit sie raus dürfen.
Ja, also dieses Quarantänehotel ist wirklich Wahnsinn. Das ist aber auch nochmal was Besonderes. Also da haben sich die Deutschen auch aufgelehnt. Ich war da vorgestern. Da sitzt ja auch ein deutscher Radsportler drin, Simon Geschke. Und dieses Quarantänehotel ist unglaublich. Also erstmal gab es keine Informationen, keine öffentlichen zugänglichen Informationen vom Internationalen Olympischen Komitee oder von den Veranstaltern, was es damit auf sich hat, wo das genau ist, wie das aussieht, wie viele Sportler da im Moment untergebracht sind und so weiter. Also ich musste den Simon Geschke anschreiben und ihn fragen, ob er mir mal einen Standort schicken kann, damit ich wusste, wo dieses Hotel eigentlich ist. Und dann sind die ja da komplett eingesperrt. Also klar, sie sind in Isolation. Da hat das nun mal so ein bisschen, bringt das mit sich, dass sie eingesperrt sind, aber die können nicht mal das Fenster aufmachen, die können keine Wäsche waschen. Sie können gar nicht nach draußen mal gehen, nicht mal eine Stunde irgendwie auf die Terrasse, sie haben keinen Balkon. Die kriegen nur Reis und Sojasauce zu essen. Jeden Morgen um 7 gibt es eine Ansage durch die Lautsprecher in ihrem Zimmer, dass sie doch jetzt bitte ihre Temperatur messen sollen. Obwohl sie ja auch den ganzen Tag nichts zu tun haben. Sie könnten ja die Temperatur auch um 9 messen. Und dann müssen sie zweimal am Tag ihr Essen in der Lobby holen. Da läuft dann klassische Musik. Ansonsten ist niemand zu sehen. Also ziemlich gespenstisch, meinte Simon Geschke. Und dann gehen sie wieder zurück aufs Zimmer und haben sozusagen die ganze Zeit auch keine Frischluft und kriegen auch keine Informationen. Also fast so ein bisschen Kafka-esk, dass sie auch gar nicht wissen, wann sie da jetzt genau auch raus dürfen.
Weil sie haben dann so ein... Das sind alles Fälle, die also eine Infektion, bei der eine Infektion nachgewiesen wurde.
Genau. Also Quarantänehotel, also alle, die infiziert sind, positiv getestet werden, kommen in dieses Hotel. Und wir sind da mit unserem Kamerateam angekommen. Also ich darf ja noch nicht auf die Straße, aber ich durfte dann im Van warten, während mein Kamerateam das gedreht hat oder dieses Hotel von außen gedreht hat. Und dann kamen japanische Mitarbeiter dieses Hotels raus und sagten, no picture, also no filming. Dass wir das Hotel nicht filmen dürfen. Da habe ich gefragt, warum dürfen wir denn das Hotel nicht filmen? Ja, sie hätte Ansage von ihrem Chef bekommen, wenn Medien kommen, sollen sie sagen, man darf das nicht filmen. Was ich natürlich überhaupt nicht verstanden habe, weil dieses Quarantänehotel ist ja Teil des Hygienekonzepts letztlich hier bei diesen Olympischen Spielen. Also warum die Olympischen Spiele überhaupt stattfinden können, weil es dieses Hygienekonzept gibt.
Ja.
Weil man damit versucht, eben ein Superspreading-Event zu verhindern. Und dieses Hotel ist ja nun mal Teil dieses Konzepts, weil es war ja klar, dass es auch Athleten gibt, die positiv getestet werden und die dann in so ein Hotel kommen müssen. Aber dieses Hotel ist sehr alt, sehr runtergekommen, sehr kleine Zimmer. Und ich frage mich, warum man dann nicht für die Sportler sich ein Hotel rausgesucht hat, was ein bisschen angenehmer ist, wenn man da 10 Tage auf einem Zimmer verbringen muss.
Ich habe mir diesen Beitrag...
Also, sag mal so, die IOC-Funktionäre wohnen bestimmt besser.
Wahrscheinlich nur ein bisschen besser. Ich habe mir diesen Beitrag, den du da produziert hast, angesehen und tatsächlich war ich entsetzt. Das ist wirklich, also die Kategorie der... Ich dachte, so ein Hotelzimmer gibt es gar nicht mehr. Das ist, glaube ich, das letzte Mal saniert. 2006 oder so. Also es ist wirklich ein sehr räufeliges Hotel, in das man gesteckt wurde. Ja. Also wenn man, ich meine, wenn man auch bedenkt, dass die... Also es ist auch ganz schön herz- und gedankenlos, wenn man bedenkt, dass man Sportler, die sich infiziert haben, in so ein Hotel steckt. Ich meine, die sind ja dann sowieso schon total deprimiert, wenn nicht sogar depressiv, weil sie A, nicht an diesem Wettbewerb teilnehmen können, B, möglicherweise durch die Krankheit ihre gesamte sportliche Leistung aufs Spiel setzen und C, sitzen sie dann noch so auf 4 Quadratmeter mit so einer zigarettengelben Toilette, wie ich das dann gesehen habe bei dir im Film. Also das muss ganz furchtbar für die sein, also auch für die seelische Belastung, das muss ganz grausam sein.
Ja. Ja, also und die Fernsehgelder spülen hier Milliarden in die Kassen des IOC und ich meine, das ist natürlich irgendwo auch polemisch, aber die IOC-Funktionäre wohnen hier im besten Hotel am Platz, also im 5-Sterne-Hotel für diese 3 Wochen. Ich will nicht wissen, was das kostet. Also da hätte man sich für die Sportler, die infiziert sind, so wie du sagst, in dieser Extremsituation schon auch ein bisschen angenehmeres Umfeld schaffen können. Und genau, die Niederländer haben dann einen Sitzstreik organisiert, damit sie zumindest mal 15 Minuten das Fenster aufmachen dürfen. Jetzt dürfen sie 15 Minuten am Tag das Fenster aufmachen.
Das ist bizarr.
Mehr auch nicht.
Wenn man das hört, das ist wirklich bizarr.
Das ist wirklich bizarr. Ich habe den Simon Geschke gefragt, warum er eigentlich glaubt, dass man die Fenster nicht öffnen darf. Dann hat er gesagt, naja, vielleicht würde man sich da runterstürzen, weil das Hotel halt ist, wie es ist. Vielleicht ist da sogar was dran. Er hat übrigens, das hat er mir heute noch geschrieben, er hat übrigens beim Essen kriegt er kein Messer. Kein Scherz, er kriegt nur einen Löffel. Also es ist wirklich wie im Gefängnis, damit sich niemand umbringt, gibt man ihm nicht mal ein Plastikmesser zum Essen.
Das ist erschreckend, insbesondere weil man sich offensichtlich dann in der Organisation dieses Hygienehotels, des Quarantänehotels, diese Überlegungen schon gemacht hat. Also man wusste, wenn wir die hier reinstecken, dann werden die ganz schön traurig. Wir geben denen mal nichts mit und wahrscheinlich dürfen sie auch keine Gürtel mit dabei haben und keine Krawatten auf dem Zimmer. Also das ist auf jeden Fall
genau.
Hart.
Und keine Bettlaken, aus denen kann man sich ja, glaube ich, auch sowas basteln.
Ja. Wie ist denn dein Hotel? Bist du zufrieden? Hast du ein gutes Hotel? Weil in Japan, in Tokio ist es.
Ist okay.
Ist ja auch ein Glücksspiel in Tokio.
Ja, ist okay. Also, Zimmer ist klein, ist sehr klein. Aber ich habe hier meinen kleinen Mini-Schreibtisch, an dem ich arbeite. Ich habe hier mein Bett, mein Bad und mehr brauche ich auch nicht. Und ich bin meistens ohnehin den ganzen Tag unterwegs. Also, entweder im Medienzentrum, da haben wir noch Arbeitsplätze, oder halt in den Sportstätten. Und das Schöne ist, dass ich hier auf Ginza heruntergucke, weil ich im 16. Stock wohne und zumindest einen schönen Ausblick habe.
Wir haben gar nicht die Frage beantwortet, ob sich alle Journalisten an die Regeln halten. Also ich weiß zum Beispiel, dass zumindest in Kriegsgebieten ist es bei italienischen Kollegen so, dass die oft Scheibe spielen und sich nicht wirklich an die Regeln halten. Ist dir sowas auch aufgefallen, dass Kollegen aus anderen Ländern dass sie größere Probleme haben, sich an die Regeln zu halten, die es gibt?
Nee, habe ich eigentlich nicht. Also ich weiß, dass die japanischen Medien extrem darauf geachtet haben, ob die anderen JournalistInnen sich an die Regeln halten. Und es gab wohl in der Japan Times, also in einer der größten Zeitungen hier, gab es wohl auch einen ganz großen Artikel mit Fotos von Olympia-Reportern in einem Restaurant. Also man hat ihnen sozusagen nachgewiesen, dass sie gegen die Quarantäne verstoßen haben und sie wurden da an den Pranger gestellt, was ich auch schon ein bisschen kurios fand, ehrlicherweise. Und nach diesem Artikel, das war relativ am Anfang der Spiele, der ist natürlich rumgegangen hier in der Journalisten-Community. Und ich glaube, nach diesem Artikel haben sich dann alle dran gehalten, weil keiner wollte auf die Titelseite der Japan Times.
Jochen Breyer mit Nudelsuppe abgeschossen in Omotesando. Was ich dich aber auch.
In einem Yakuza-Café in Shinjuku.
Das traut sich keiner, davon ein Foto da vor dir zu machen, weil da wollen sie sich nicht mit der Yakuza anlegen. Das bin ich mir ziemlich sicher. Aber was mich auch noch brennend interessieren würde, ist, warst du bei der Eröffnungszeremonie? Dann
da
vor
war
Ort?
Ich da, ja.
Wie war das? Das muss doch auch total irre sein, dieses riesige Event, was weltweit so viele Menschen gucken und niemand ist da. Mhm. Das fand ich ganz gespenstisch, mhm, alleine beim Angucken. Wie hat sich das in echt angefühlt?
Wahrscheinlich genauso. Also ich fand es schrecklich. Ich fand das wirklich schrecklich. Da wird eine Show veranstaltet, die ja auch wirklich schön war. Da hatten sich ja sehr viele Menschen sehr viele Gedanken drüber gemacht und verschiedene Tanzteams das jahrelang eintrainiert. Und ja, ich finde das, also ich finde das generell, aber nicht nur die Eröffnungsfeier, ich finde auch die Wettkämpfe, ich finde das wirklich traurig. Weil es lebt einfach davon, dass da Stimmung ist, dass den SportlerInnen dann zugejubelt wird, dass jemand, der da gerade seinen größten sportlichen Moment erlebt und zu Boden geht und in Tränen ausbricht, dass der auch irgendwie bejubelt wird. Das gehört doch dazu. Oder dass es ein Handballspiel gibt wie Deutschland-Frankreich, was ein echter Kracher ist. Gerade bei Olympischen Spielen, das ist auch immer ein Handball-Krimi und das fühlt sich an wie ein Trainingsspiel. Und also dieses olympische Flair ist halt überhaupt nicht da, wirklich überhaupt nicht da. Es sind sterile Spiele, kann man sagen. Es ist Bürokratie, es wird durchgeführt, es wird sozusagen protokolliert. Okay, du hast gewonnen, du bist Zweiter, du bist Dritter. Aber so erinnerungswürdige Momente, was so die Atmosphäre angeht, ist es nicht.
Nehmen die Sportler das auch so wahr? Also, oder sagen die, das ist, ich meine, so als ja, die ersten Talkshows waren, Markus Lanz hat gesagt, ohne Publikum ist eigentlich besser. Bei Sportlern ist es nicht so. Mhm. Die wollen eigentlich ein Publikum.
Nee. Ja, also die brauchen das Publikum. Alle Sportler, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, dass sie es auch todtraurig finden, aber dass es nun mal so ist. Ich habe mit einem Sportler gesprochen, mit dem Max Hartung, der Fechter ist, der sagte, selbstironisch wie er ist, naja, beim Fechten sind wir es gewohnt, dass es kaum Zuschauer gibt, deswegen war es jetzt auch nicht so anders. Also ich glaube, bei Fechtwettbewerben ist jetzt auch nicht immer ausverkauft bei den Olympischen Spielen, aber so ein bisschen Stimmung ist ja dann natürlich trotzdem und das macht natürlich schon auch dieses olympische Flair aus, logischerweise. Und ja, so fühlt sich es halt irgendwie auch an wie im Training.
Ja.
Und das ist natürlich schon was anderes.
Es ja, sieht auch so aus, also ich kann mich erinnern, es gab, ich weiß nicht, welche Sportart, ich glaube, es war Turmspringen, Damen, irgendwie 10 Meter. Und da hat irgendjemand, da müssen so 4 Leute im Publikum gesessen haben. Und die haben so eben Geräusche der Bewunderung oder des Schrecks. Und die hast du als Zuschauer in Deutschland mitgehört. Und das hat wirklich auch die, also das war dann die Sportart, wo du Menschen gehört hast, wie sie reagieren auf die sportliche Leistung. Und das hat es wirklich auch aufgewertet. So, diese ganzen anderen Sachen waren so komplett still. Also Bogenschießen, komplett still. Nichts gehört. Und so, das ist ja, Bogenschießen ist ja auch total spannend eigentlich. Aber wenn es in so einer
ganzen... Ja, und es muss auch nicht mal ausverkauft sein. Ich finde, das hat man auch beim Fußball gemerkt, dass so ein Viertelstadion schon echt einen Riesenunterschied macht. Einen Riesenunterschied macht. Also ob es 0 sind oder, weiß ich nicht, 10.000, dann müsste es auch gar keine 60.000 sein. Aber es ist einfach wirklich was anderes. Deswegen hat ja auch das IOC hier bis zum letzten Tag darum gekämpft, dass die japanischen Behörden doch noch Zuschauer zulassen. Am Anfang hieß es ja, oh, okay, 10.000 lassen wir zu. Dann hieß es, 5.000 lassen wir zu. Also auch natürlich nur Japanerinnen und Japaner, keine ausländischen Gäste. Und am Ende wurde es ihnen dann doch zu heiß. Und der Hintergrund ist, dass diese Wettkämpfe dann mit Reisen verbunden gewesen wären. Also es wären nicht nur Tokyota gewesen, die dann in diese Sportstätten gegangen wären, sondern die Tickets wurden ja im ganzen Land verkauft und die Behörden hatten halt Angst, dass dann Japanerinnen und Japaner aus dem Norden, aus dem Süden, aus dem Westen hier nach Tokio reisen und sich dann hier anstecken und das Virus ins Land tragen. Und ja, die Sorge kann man ja verstehen. Also es ist nun mal die größte Angst hier in der Bevölkerung, dass dieses Event zum Superspreading-Event wird. Deswegen waren ja, glaube ich, auch in Umfragen zumindest 80% der Japanerinnen am Ende dagegen, gegen diese Spiele.
Ja.
Was ich auch ganz schön viel fand, dafür, dass sie sich auch so darauf gefreut hatten. Aber man muss es verstehen, die haben natürlich jetzt nichts von diesen Spielen. Ne? Also sie sind zwar in ihrem Land, aber sie sind irgendwie auch nicht in ihrem Land, weil sie ja auch nur vorm Fernseher das Ganze betrachten können. Und da ist natürlich, glaube ich, auch eine riesengroße Enttäuschung im Spiel.
Das ist, ich glaube, Olympische Spiele sind ja auch für Tourismus total wichtig. Und Japan hat in den letzten 5 Jahren ja angefangen, sich für die westliche Welt zu öffnen, was den Tourismus betrifft. Also auch mal Schilder in englischer Sprache anzubringen und zu sagen, ihr seid herzlich willkommen, auch wenn ihr Tattoos habt. Das ist ja passiert und diese Olympiade sollte ja der große...
Aber nicht in die Onsen gehen.
Nicht in die Tattoos. Onsen, ja. Und diese Olympischen Spiele waren ja wirklich genutzt, wurden ja genutzt, um so eine Wende auch in der doch zu großen Teilen recht xenophoben Gesellschaft zu erzeugen, also die sich zu öffnen. Mhm. Es gibt so eine ganz dramatische Geschichte im Zusammenhang auch mit der Olympiade. Es gibt zu viele alte Leute in Japan, das weißt du wahrscheinlich alles, ich erzähle es gerade dem Hörer und den Hörerinnen. Mhm. Und es gibt keine Leute, die in diesen 100 Millionen 7-Elevens, Family Marts und Watsons arbeiten. Und deswegen wurden ganz viele indonesische und philippinische Gastarbeiter eingestellt. Und das hat zu einem massiven Anstieg an Rassismus in Japan geführt. Aber auch gleichzeitig haben diese vielen Gastarbeiter eben dazu geführt, dass die Gesellschaft sich so ein bisschen geöffnet hat. Weil man merkt, okay, wir müssen auch mal über den Tellerrand gucken. Und das war eben auch eine der großen Funktionen der Olympischen Spiele, zumindest war das der Plan, dieses Land zu öffnen und sozusagen, wir müssen mal gucken, wie der Rest der Welt, wie reagieren die eigentlich auf uns? Weil wir sind ja schon anders als die meisten Länder der Welt und das finde ich auch so schade und ich hätte es den Japanern auch so gegönnt, diese Weltoffenheit einfach zu erleben, die Olympischen Spiele mit sich bringen. Und das ist, glaube ich, das ist der große Schmerz. Aber grundsätzlich habe ich immer das Gefühl, dass die Zivilbevölkerung in einem Land, ich nenne es jetzt mal Zivilbevölkerung, oft gegen die Olympischen Spiele ist. Also ich kann mich erinnern, als Berlin mal sich für die Olympischen Spiele beworben hat, gehörte das eigentlich zum guten Ton eines Berliners, der ich ja bin, dagegen zu sein. Und das ist ja dann auch gescheitert, weil einfach die Berliner nicht wollten, dass die Olympischen Spiele, diese Geldverschwendung, diese Stadien, diese Veranstaltungsorte, das wollte man nicht. Und ich verstehe diesen Protest.
Ja, in Hamburg war das Gleiche. Genau, aber die Berliner sind ja so konsequent, dann auch von vornherein dagegen zu sein. In Japan war man ja sehr dafür. Also als die Spiele hierher vergeben wurden, im Jahr 2013 war das, glaube ich, ist ein Riesenjubel im ganzen Land ausgebrochen. Und man war sehr stolz, dass man das geschafft hat. Und 1964 gab es ja schon mal Olympische Spiele hier. Und man hatte das in bester Erinnerung. Also die Einstellung gegenüber Olympia war eigentlich sehr, sehr positiv, bis Corona kam und bis diese Spiele dann verlegt wurden. Und in Japan hat man eben letztes Jahr auch schon gesagt, eigentlich müssten wir doch die Spiele gleich 2 Jahre verlegen, weil dann können wir wenigstens sicher sein, dass das Virus im Griff ist.
Ja.
Und das IOC wollte wohl die Spiele unbedingt nur um 1 Jahr verschieben. Und da fühlt man sich natürlich jetzt im Nachhinein auch vom IOC gewissermaßen betrogen, weil es wäre sicher die bessere Idee gewesen, das ganze Ding um 2 Jahre zu verschieben, einfach nächstes Jahr zu machen. Und dann hätte es wahrscheinlich auch mit Zuschauern hingehauen.
Es ist ja auch, man muss ja auch ehrlich sein, dass die Olympiade, bis auf die Sportler, ist jetzt auch nicht so eine Veranstaltung, wo so eine große Publikumsenttäuschung ist. Also es ist jetzt nicht so ein typisches Nena-Publikum, die dann irgendwie ausrasten, weil das Konzert abgesagt wurde wegen Corona oder weil Nena keine Lust mehr hat. Bei den Olympischen Spielen hätten die Zuschauer wahrscheinlich in Kauf genommen, wenn sie auch 2022 in Tokio stattgefunden hätten. Also da hätte sich, glaube ich, keiner groß aufgeregt. Für die Sportler wäre es natürlich dann dramatisch, noch ein Jahr länger warten zu müssen.
Klar. Sie hätten zumindest auch Planungssicherheit gehabt. Und in diesem Fall hat man diese Spiele ja jetzt durchgedrückt, obwohl die Zeit eigentlich es nicht zulässt, wenn man ehrlich ist. Also gerade auch die Verbreitung der Delta-Variante, das haben ja jetzt in den letzten Wochen auch sehr, sehr viele Menschen weltweit gefordert, dass die Olympischen Spiele doch noch abgesagt werden, hätte man sie gleich um 2 Jahre verschoben, hätten die Sportler wenigstens Planungssicherheit gehabt. Mhm. Und in diesem Fall wären sie jetzt um 1 Jahr auch komplett abgesagt worden und wären auch nicht wiederholt worden. Also das wäre natürlich die schlechteste aller Varianten gewesen.
Welche der Sportarten, die auf den Olympischen Spielen im Wettbewerb stattfinden, würdest du wählen, um darin Gold gewinnen zu können? Sag bitte nicht Handball oder Fußball. Ich möchte, dass du jetzt eine extravagante Sportart der aussuchst. Sag, was du willst natürlich. Aber
ja. Handball und Fußball wäre es eh nicht. Sondern das wäre dann schon irgendwas anderes. Lass mal kurz überlegen. Was in welcher Sportart würde ich gerne Gold gewinnen bei den Olympischen Spielen? Ja, also wenn ich es mir wirklich komplett frei aussuchen könnte, dann würde ich, glaube ich, tatsächlich den 100-Meter-Lauf nehmen.
Wirklich?
Ja, das ist 100-Meter-Lauf ist die Königsdisziplin und ich glaube, also das ist schon, aber bitte in Zeiten, wenn nicht Pandemie ist, weil da explodiert das Stadion einfach. Also da gucken alle drauf. Das ist ja so der Moment der Olympischen Spiele von 2 Wochen runtergebrochen auf 10 Sekunden. Und da gucken alle drauf und alle sind heiß drauf und danach die Stadionrunde in so einem vollen Stadion, wenn man gerade zum schnellsten Mensch der Welt wurde. Ich glaube, das muss Wahnsinn sein.
Okay, lustigerweise habe ich das genau, wenn...
Sorry, das war jetzt nicht besonders kreativ.
Doch, das ist eine schöne Antwort. Lustigerweise habe ich aber eben das genau andersrum gedacht, weil ich mir immer vorstelle, wie man dann irgendwie auf so einer Party ist und steht so rum und dann so, was machst du so in deiner Freizeit? Und dann sagst du halt so, jo, Tonschrauben schießen, ich habe im Übrigen olympisches Gold, komm mal mit, ich zeig's dir. So, und wenn du dann sagst, ich mache 100 Meter Lauf, komm mal mit raus alle, ich renne mal schnell 100 Meter, das ist so, aber natürlich, es geht ja, 100 Meter Lauf ist auf jeden Fall besser als...
Na gut, wenn du... Naja, gut, also wenn du 100 Meter Olympiasieger bist, dann bist du natürlich auch bekannt und reich und
okay,
musst dir keine Sorgen mehr machen. Ich glaube, wenn man im Tontaubenschießen Gold holt, dann hat man noch nicht unbedingt ausgesorgt. Aber das hat jetzt keine Rolle gespielt bei meiner Antwort. Das fällt mir nur jetzt gerade ein.
Aha, du willst also auch reich werden.
Nebeneffekt, ja.
Sag mal, kennst du...
Weil deine Geschichte natürlich auch die bessere Party-Geschichte, ne?
Das, also darum so, ich habe nur im Sinne der Party gedacht, nicht im Sinne des Reichtums.
Ja. Was machst du so? Ja, Tontaube schießen.
Kennst du die Master Games?
Die was?
Die Master Games. Sagt dir der Begriff Master Games was?
Nein.
Das ist die Rentner-Olympiade, die immer direkt, die Amateur-Rentner-Olympiade, die fast im Anschluss immer an die Olympischen Spiele stattfinden. Und sie findet alle 5 Jahre statt, alle 4 Jahre, also so wie die Olympiade. Und du kannst dann an den gleichen Disziplinen als Amateur teilnehmen. Und ich habe mir vorgenommen, dort im 100 Meter Freistil und 400 Meter Brust, glaube ich.
Fechten
nicht, dafür müsste ich dann wieder ins Training gehen, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist in Berlin eine Dreiviertelstunde mit dem Auto, da wo man als also als 40-Jähriger fechten gehen darf, das ist mir zu weit weg. Und habe überlegt, dort mitzumachen. Und frage mich, gibt es eigentlich einen Spartensender vom ZDF Sport? Also gibt es einen, wo nur so Sportkram kommt?
Nee, gibt's nicht. Also ZDF Sport gibt's nicht. Gibt's zumindest noch nicht.
Und ich habe mir überlegt, so, weil diese Geschichten von all, da sind dann auch so, da ist dann zum Beispiel der Weltrekord der 100 Meter Freistil der Ü90-Jährigen.
Und das ist super.
Und ich fände das irgendwie total geil, eine Berichterstattung einer kleinen Olympiade, die mittlerweile richtig groß ist und sehr beliebt ist. Auch, also da fahren wirklich mehrere tausend Sportler auch jedes Jahr hin, egal wo auf der Welt.
Ach witzig, okay, das wäre cool.
Und das würde ich auch gerne gucken. Wollte ich nur mal so als Sendetipp reingeben.
Ja.
Insbesondere, wenn ich dann die 100 Meter Freistil gewinne, du, ich gebe dir sofort ein Interview. Und du kannst mir auch komplizierte Fragen stellen.
Also wenn du sie gewinnst, lade ich dich ins Sportstudio ein, okay?
Okay, das ist ein guter Deal.
dass dich jetzt der Ehrgeiz packt, dass du so viel trainierst, dass du wirklich gewinnst.
Damit ist ein Lebensziel erreicht. Jemand, der sich wirklich eigentlich bis 38 null für Sport interessiert hat, gewinnt jetzt die Rentner-Olympiade und darf dann ins Sportstudio.
Ich kann jetzt leider nicht behaupten, ich hätte es nie gesagt, weil es ist aufgezeichnet.
Es ist aufgezeichnet.
Du hast Zeugen.
Ich danke dir für dieses sehr schöne Gespräch. Und wie lange bleibst du insgesamt jetzt noch? Also mal verlängerst du und nimmst deinen Jahresurlaub noch oder fliegst du dann direkt zurück nach 14 Tagen?
Nee, das geht leider nicht, weil wir ja auch gar nicht im Land bleiben dürfen danach. Also ich reise am 8.8. zurück. Also ich bin dann insgesamt 3 Wochen hier gewesen am Ende.
Und
die letzten 5 Tage bin ich frei.
Also da kannst du dann so richtig was machen oder hast du noch was Arbeitsseitiges zu tun?
Ja, ich habe natürlich schon sehr viel noch zu arbeiten, aber ich kann zumindest mal in ein Restaurant, in ein Sushi-Lokal gehen oder mal Sommersoba essen.
Ja, hatte ich dir
einen Tipp bekommen, neulich.
Ja, hast du einen Tipp bekommen.
Kollegen.
Vielen Dank und ich drücke jetzt mal auf Stopp. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. So klingt meine Stimme im Übrigen, wenn ich den Podcast mit einem 5000 Euro teuren Mikrofon machen würde. Die Qualität ist jetzt nach 107 Folgen wahrscheinlich die allerbeste, die ich je irgendwie irgendwann erreicht habe und erreichen werde. Der Grund, warum ich vor einem teuren Mikrofon sitze und die aktuelle Kolumne der Berliner Zeitung vorlese, ist, wir machen gerade Sprachaufnahmen für einen neuen Podcast, der bei Fayo erscheinen wird. Und ich glaube, das darf man auch schon sagen, worum es geht. Es geht um Videospiele in der DDR und was das bedeutet und warum das wichtig ist. Dazu werde ich aber nochmal einen eigenen Podcast später machen. Aber jetzt zum Abschluss des Podcasts mit Jochen Breyer, die Kolumne der
Birkenfalter. Hoffentlich wurde niemand erschlagen, denke ich auf dem Weg nach Hause und meine damit den Blumentopf, der auf meinem Balkon steht. Meine damit die klimagewandelten Sommerstürme, die sich unter den Topf heben und durch die Luft werfen. Ich war für eine Recherche in Südwestdeutschland, als ich erfahren habe, dass es in Berlin ein Unwetter gab. Auf der B1 stand das Wasser, in Pankow die Bäume weggerissen. Das Ende der Welt ist in den Randbezirken angekommen. Den Rucksack auf der Schulter laufe ich die Karl-Marx-Allee entlang, die Sonne schiebt sich aus dem Osten durch die Straßen. Vieles fühlt sich falsch an. Als wäre nicht nur unser Leben versetzt, sondern auch die Jahreszeiten. Berlin im Sommer 2021 ist ein ewiger Frühling, weil das Jahr nicht beginnen will, weil das Jahr so anders ist als all die anderen Jahre meines Lebens. Es geht nicht los und ich weiß nicht mal, was genau losgehen soll. In den Gesichtern erkenne ich das, was ich fühle. Wir haben uns daran gewöhnt, aber wir haben noch nicht so richtig verstanden, was gerade geschieht. Vater, rufe ich, und ein Mann, angezogen in den Farben eines Zitronenfalters, dreht sich um. Ich rufe wirklich Vater, nicht Papa oder Vati. Wir laufen aufeinander zu und umarmen uns, ohne uns dabei zu berühren. Das haben wir schon vor Corona so gemacht und er hat mir diese Art des Umarmens vererbt. Weil wir uns lange nicht gesehen haben, überrede ich ihn, mit mir eine Cola ohne Zucker auf jenem Balkon zu trinken, auf dem der Blumentopf steht. Mein Vater und ich sprechen viel und über alles. Während er Cola trinkt, zählt er die Todesfälle in seinem sozialen Umfeld auf, spricht von Star Trek und sorgt sich um das Klima. Eigentlich müsste ich bei Edeka Käse ohne Verpackung kaufen können, erzählt er mir und meint damit seinen Beitrag zum Aufhalten der Klimakatastrophe. Und dann sprechen wir über ein Berlin in 10, vielleicht 15 Jahren, wie wir es uns vorstellen. Und ich bin überrascht, welchen Optimismus wir beide dabei empfinden. Wir träumen von autofreien Straßen, von kostenlosem Nahverkehr. Mein Vater als Jules Verne-Fan träumt von fliegenden Autos, Fahrstühlen in den Weltraum und dampfbetriebenen Zeppelinen. Wir träumen von sauberer Luft und großzügigen Parkanlagen. Weder mein Vater noch ich wählen die Grünen und trotzdem wünschen wir uns eine Welt, in der Umweltschutz wichtig ist. In der erst über den Erhalt unserer Umwelt und dann über die Wirtschaftlichkeit gesprochen wird. Es fällt uns schwer zu verstehen, warum Menschen gegen Umweltschutz sein könnten. Wir albträumen uns in ein vertrocknetes Brandenburg, müssen an die Seen denken, in denen erst die Fische, dann die Schiffe sterben werden. Wir bedauern die Zugezogenen in ihren Dachgeschosswohnungen, die schon jetzt nur mit Klimaanlage und feuchtem Rücken bewohnt werden können. Wir sprechen über das Unwetter und auch, wenn mein Vater ein Angehöriger der Boomer-Generation ist, er gibt zu, alles wird anders. Wir träumen von Island und dass wir ja einfach dahin ziehen könnten. In meiner Familie existiert eine große Leidenschaft für Island. Mein Vater, weil er glaubt, von dort aus sei die Reise zum Mittelpunkt der Erde. In meiner Familie existiert eine große Leidenschaft für Island. Mein Vater, weil er glaubt, von dort aus sei die Reise zum Mittelpunkt der Erde möglich und für alle anderen, weil es dort einfach schön ist. Ja, scheiße, schließen wir das Gespräch. Dann sehen wir uns still um und ich weiß, im Kopf meines Vaters passiert das, was immer passiert, wenn man über die Klimakatastrophe spricht. Man bekommt ein schlechtes Gewissen, weil der eigene Blick in die Vergangenheit genügt zu erkennen, dass man ebenso Raubbau an dieser Welt betrieben hat. Die 1986 auf dem Gartengrundstück vergrabene Autobatterie, die vielen Flüge, das viele Fleisch und am schlimmsten, so mein Vater, dieses Plaste, überall Plaste. Wenn ich Abendbrot mache, dann nimmt der Müllberg mehr Platz ein als das Essen. Ich frage mich oft, ob wir so wie die Birkenfalter während der britischen Industrialisierung sind. Diese Falter, die von den Amseln von der Rinde gepickt wurden, weil sie sich nicht an die graue, schmutzstarre Rinde angepasst hatten. Der Falter ist nicht ausgestorben, weil er sich angepasst hat. Er wurde grau und hat seine weißen Flügel eingetauscht, damit er nicht von Vögeln gefressen wurde. Er hat sich an die Schlote der Fabriken, an den Dreck angepasst, um zu überleben. Das müssen wir auch tun. Wir müssen uns an diese neue, schmutzige Welt anpassen, damit wir nicht aussterben. Wir müssen die Welt, so wie sie jetzt ist, verstehen und unser Verhalten ändern. Nicht, weil wir aussterben, sondern weil das Leben sonst einfach keine Freude mehr ist. Wenn wir uns nicht ändern, vergrößern wir nur das Leid, das wir empfinden müssen. Ist der Blumentopf noch da, will mein Vater wissen. Und ich kontrolliere, sehe ihn und stelle ihn auf den Boden. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis zur nächsten Woche.